Montagsgespräch.
Was soll man denn nur den lieben langen Tag über Thüringen berichten? Das kleine Ländchen, Menschen, also mir würde ja nicht jeden Tag was einfallen. Da gibt es Menschen, die müssen jeden Tag berichten, schreiben und irgendwie was raushauen. Gibt das Thüringen überhaupt her? Das frage ich jedes Mal wieder. Martin Debes, und heute haben wir in der Thüringer Journalistenrunde, in der ersten Thüringer Journalistenrunde, auch Stefanie Gerrissen von MDR Info dabei. Sie ist Landeskorrespondentin für Thüringen und beide begrüße ich jetzt. Schönen guten Tag, Frau Gerrissen.
Schönen guten Tag.
Hallo Martin Debes.
Hallo.
Ist das schwer, in Thüringen jeden Tag was zu finden? Also Martin, du musst jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag was zu Papier bringen. Und Frau Gerrissen, Sie müssen ja auch irgendwas raushauen. So ein Radio, habe ich gehört, kann man ja nicht einfach abschalten, oder?
Theoretisch kann man das schon, aber das sollte man natürlich nicht. Also ich denke, Thüringen gibt da eine ganze Menge her. Ich glaube, das ist für jemanden, der seit 20, 30 oder schon länger Jahren in Thüringen lebt, wahrscheinlich einfacher. Aber als ich vor anderthalb Jahren nach Thüringen gezogen bin für diesen Job, habe ich mich das natürlich auch gefragt. Aber die Sache ist natürlich, dass wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil überhaupt abbilden von den ganzen Geschichten, die noch ungeschrieben oder ungehört sind.
Ist es besser geworden oder schlechter geworden? Also jetzt mit der die Idee, dass man jeden Tag was finden muss, oder sind Sie dann tiefer reingerutscht?
Ja, natürlich. Da rutscht man rein.
Also Thüringen kann spannend sein, ist die Frage, wo man hinguckt und wie man es aufbereitet, oder?
Na gut, ich würde sagen, da haben wir ja jetzt auch seit einiger Zeit durch den Regierungswechsel etc. haben wir auch einfach nochmal ganz neue Herangehensweisen, Sichtweisen, und insofern gibt es da sicherlich auch noch ganz viele Sachen, die wir erst noch entdecken werden.
Ich habe ja so entdeckt, dass die Streitkultur im Thüringer Parlament irgendwie interessanter geworden ist. Oder ist es überhaupt, Martin Debes sagt, das ist irgendwie keine Kultur, die schreien sich nur an oder sinngemäß, das ist ja irgendwie fast Kindergarten. Wie sehen Sie das? Sie müssen sich das ja auch mal reinziehen und gucken, wie die sich da anbläken.
Also ich muss ja sagen, mir macht das größtenteils Spaß.
Ja,
ja, ich finde, also die Kultur, die Debattenkultur ist sicherlich eine andere geworden und sicherlich nicht unbedingt zum Positiven. Aber es ist sehr viel lebendiger geworden. Es hat sich natürlich sehr stark verändert, nicht nur durch den Regierungswechsel, sondern auch dadurch, dass eine neue Partei oder eine Partei aus dem Parlament ausgezogen ist und eine wieder eingezogen ist. Also ich rede natürlich von der AfD, von der Alternative für Deutschland. Die hat tatsächlich die Debattenkultur im Parlament erheblich verändert. Aber ja, man sagt ja so ein bisschen, das ist eine neue Partei, die muss noch lernen. Und offensichtlich ist da auch noch viel Potenzial nach oben.
Martin Debes sagt, nicht nur die AfD müssen lernen, sondern die anderen müssen auch lernen, nicht über jedes Stöckchen von der AfD zu springen. Wir hatten vor kurzem darüber gesprochen, Martin Debes, was heißt denn hier Stöckchen? Ist das nicht die Idee einer parlamentarischen Debatte, dass einer ein Stöckchen hinhält, man drüber springt und also so ein Hoppla-Hopp-Spiel, dass man sich auch mal angiftet und das lebendig wird? Das ist es doch im Moment, oder?
Na gut, wenn die Auseinandersetzung inhaltlicher Natur wäre, würde ich das auch gut finden. Es geht ja sehr oft um Folklore. Also darum, dass jemand provoziert und dann zurückprovoziert wird und dass man sich beleidigt. Und das ist so, oft ist immer so üblich, dass ein gewisser Herr Brandner aus Gera ins Rednerpult trifft. Das ist ein Abgeordneter der AfD, ein Anwalt. Und der gefällt sich darin, eigentlich diese Stöckchen immer hinzuhalten. Das macht er eigentlich ganz geschickt, macht ein bisschen Macho-Gehabe, macht ein bisschen, na, nicht Ausländerfeindlichkeit, aber geht so in die Richtung. Und dann brodelt der Zorn vor allem der weiblichen Abgeordneten bei Roten und Grün und wird geschrien. Und dann gibt es halt Ordnungsrufe in alle Richtungen. Und ich sag mal so, das ist tatsächlich Kindergarten. Also wenn es einen argumentativen Streit gibt über Inhalte und dann es auch hart zur Sache geht, das finde ich sehr belebend.
Aber Sexismus, Chauvinismus ist doch was Inhaltliches. Also wenn da jemand in der Sprache so denken ist, Sprache ist Denken, wenn da jemand so provokativ daherredet, ist es dann nicht ganz normal.
Aber er macht's doch extra. Er macht es doch nicht, weil er irgendeine Botschaft damit verbindet, sondern eigentlich nur, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da finde ich an dieser Stelle, sollte man einfach ein bisschen mehr Gelassenheit entwickeln.
Gelassenheit, das ist ja schön gesagt. Wenn ich also jetzt den Zwischenruf von Martin Debes von heute in der Thüringer Allgemeinen lese, dann ist das ja ist schon Gelassenheit, ist auch schon lustig, aber im Grunde haust du auch wieder auf die AfD drauf und sagst, also die ist unerträglich. Dreimal kann ich es eigentlich lesen. Diese AfD ist eine Zumutung, sie ist absurd und beschämend und sie ist keine Alternative. Also die magst du offensichtlich nicht. Das kann man ja aus den Artikeln rauslesen.
Naja, der Beitrag handelt ja davon, dass ich einen gewissen ersten Eindruck hatte nach der sehr chaotischen Gründungsphase und den aufgeschrieben hatte und dann in ein Gespräch kam mit einem gewissen Björn Höcke, der damals noch zwar schon einer der Landessprecher war, aber nicht wirklich eine Größe in Thüringen und der ja inzwischen Fraktions- und Parteichef ist hier in Thüringen und auch bundesweit durchaus eine Bekanntheit erlangt hat. Und dieser Björn Höcke hat damals mit mir einen Dialog angefangen darüber, dass die AfD doch eigentlich von mir falsch bewertet würde und ich also Vorurteilen aufsäße und deswegen mit mir jetzt ins Gespräch kommen will. Und
das haben wir dann auch geführt.
Zeigefinger, ne? Das macht er ja immer so, ist ja Lehrer. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, weil man sich ja tatsächlich immer überprüfen muss. Und vielleicht ist ja tatsächlich so, dass man, ich war zwar auf Parteitag, habe mir das angeguckt, aber ein paar Positionen der AfD, ich meine, 90% von denen befinden sich auf, oder fast alle eigentlich, auf einer Basis, auf der man sozusagen miteinander diskutieren kann. Und warum soll es denn nicht, wenn es die Linke im Parlament gibt, nicht auch eine Rechte geben, die sich dann AfD nennt? Aber ich habe einfach jetzt dann für mich jetzt nochmal einen Strich gezogen, wobei das nicht der endgültige Strich ist, einfach das ist so eine Art Strich ziehen und gesagt, das, was ich damals geschrieben habe, nicht um Recht gehabt zu haben, sondern einfach nur, dieses Vorurteil hat sich als Urteil bestätigt, wenn es ein Vorurteil denn war, weil es nichts anderes geworden ist, was es damals sich angekündigt hat und dass Herr Höcke eigentlich selber an führender Stelle dafür gesorgt hat, dass diese Partei implodiert gerade.
Frau Gersen, implodiert sie tatsächlich oder ist es nicht nur so ein Zurechtrütteln, dass die sich irgendwie orientieren, dass die Wertkonservativen, die Professoren, die sagen, wir wollen irgendwie über Europa reden, dass die nicht mehr die Macht haben und es eher so der Platz, also was rechts von der CSU ist, jetzt endlich mal irgendwie ein Klientel bedienen kann. Ist es ein Zurechtrütteln oder hat sich's erledigt für diese Partei? Was glauben Sie?
Also erledigt ist es mit Sicherheit noch nicht, aber ich würde sagen, es ist natürlich ein Zurechtrütteln, aber es ist auch das, was Martin Debes eben gesagt hat, ein Implodieren. Es ist natürlich ganz schwierig zu beurteilen, weil es gibt eine neue Partei, die müssen sich tatsächlich natürlich irgendwie orientieren und die stehen natürlich unter besonderer Beobachtung. Das war, wenn ich das so richtig nachgelesen habe, ich habe es jetzt noch nicht aktiv mitbekommen, weil ich noch nicht ganz so alt bin, aber bei den Grünen muss es ja ähnlich gewesen sein oder ähnlich schwierig gewesen sein. Auch wenn man diese Parteien jetzt inhaltlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Aber es ist natürlich auffällig, wie sehr sich diese Partei auch unnötigerweise zerlegt. Also da sind einfach ganz viele Machtspielchen und da ist auch viel Narzissmus dabei und ganz viele Ego-Geschichten, würde ich sagen. Und die sind natürlich einfach nicht förderlich.
Merken Sie das auch im Umgang? Weil Sie haben ja nun viel mit Parlamentariern und also mit Politikern zu tun. Ist der dann schwieriger, weil die sich so wichtig nehmen? Oder ist das, wie ist das atmosphärisch im Landtag dann?
Also bezogen auf diese Partei ist es sicherlich nochmal anders, weil ich glaube, das Verhältnis zwischen Journalisten und der Alternative für Deutschland ist ohnehin ein sehr wackeliges, weil es ja durchaus auch so ein gewisses Medienmisstrauen gibt, das bei den Mitgliedern dieser Partei herrscht. Im Umgang, im persönlichen Umgang muss ich sagen, man führt ganz normale Gespräche, ganz normale Interviews. Wie man hinterher darüber denkt, das ist jedem persönlich selbst überlassen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es sehr viel anders ist als mit anderen. Es ist vielleicht nicht ganz so persönlich und freundlich, aber muss es ja auch nicht immer sein.
Das kann ja ein Vorteil sein, wenn man die Leute gut kennt über die Jahre. Kann aber auch ein Nachteil sein. Also wenn es dann so ins Sumpfige reingeht und jeder kennt jeden und ach, da ist ja der Debes, der schreibt ja eh das und da ist die und da. Also die Thüringer Journalisten ist ja eine relativ kleine Gilde und Thüringen ist ja auch relativ klein. Ist das manchmal ein Nachteil, Journalismus zu machen?
Finde ich gar nicht. Also ich finde eigentlich, je kleiner das Umfeld, desto einfacher ist es, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist unkomplizierter, denn man kommt direkt an die Leute ran. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Sachsen vergleiche, dort ist es wesentlich schwieriger, dann entsprechend Interviewtermine bei Politikern zu bekommen. Aber es ist auch der Flurfunk funktioniert natürlich auch wesentlich besser, man kriegt einfach sehr viel mit. Also ich finde es, für jemanden, der von außen kommt, ist es doch leichter zugänglich, als man vielleicht dachte.
Also Martin Debes, hat das nur Vorteile, also das ist kleine Ländchen, oder ist es auch manchmal schwierig, wenn sozusagen die Auseinandersetzung fehlt, auch zwischen den Journalisten und da ein bisschen mehr, will nicht sagen Konkurrenz, aber doch so ein gegenseitiges Anstupsen nicht da ist? Könnte die Gilde der Thüringer Journalisten größer sein?
Es könnte eigentlich vieles größer oder besser sein in Thüringen. Das fängt mit Landespolitik an oder der Lokalpolitik, muss man eigentlich sagen, weil wir, was wir machen, ist Lokalpolitik oder beziehungsweise was die Politik macht, ist Lokalpolitik und wir machen Lokaljournalismus.
Ist das sarkastisch gemeint?
Nein, das ist nicht sarkastisch gemeint. Das ist schon das Gebilde, was wir hier haben in Thüringen, ist derartig klein, dass man eigentlich mit einer größeren Stadt, nur dass wir nicht so wirtschaftsmächtig sind wie vielleicht Köln oder so, aber vergleichen kann. Und deswegen ist natürlich auch klar, dass die Presselandschaft sehr überschaubar ist und überschaubar geworden ist in den letzten Jahren, was ich schon bedauere, weil bestimmte Themen gar nicht mehr so nach oben kommen. Und wenn sie denn nach oben kommen, dann oft die Kraft nicht reicht, in die Tiefe zu recherchieren, beziehungsweise sie dann von anderen, also dass dann sozusagen sich so eine Art, nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch so miteinander entwickelt, dass man Geschichten von anderen aufgreift und weiter recherchiert, sondern dass natürlich dann irgendwann der Kollege im Urlaub ist oder am Wochenende und sagt, ja, jetzt muss ich aber auch mich um meine Familie kümmern und dann bleibt das Thema irgendwie liegen. Das ist, wie gesagt, jeder bemüht sich so gut er kann. Ich will jetzt gar nicht schlecht über Kollegen oder vielleicht auch mich reden, sondern es ist einfach in der Natur der Sache und das fällt mir zunehmend auf. Vielleicht bin ich aber auch manchmal zu pessimistisch, weil man jetzt ins Alter kommt und dann sagt, früher war alles besser.
Wir hören eine Musik von Tokotronic, die besingen die Erwachsenen. Und danach reden wir weiter mit Stefanie Gerrissen, Landeskorrespondentin von MDR Info und Martin Debes, Ressortleiter Thüringen für die Thüringer Allgemeine. Wir sind Babys und alle irgendwie noch Kinder und ein bisschen kindlich muss man ja sein, um Journalismus zu machen, immer wieder einen unverstellten Blick zu haben. Gelingt das immer in Thüringen? Martin Debes sagte, dass die Thüringer Journalisten lokal Journalismus machen, weil wir eine kleine Provinz sind und eine kleine Stadt. Im Journalistengespräch Stefanie Gerrissen von MDR Info, sie ist Landeskorrespondentin für MDR Info und Martin Debes, Ressortleiter für die Thüringer Allgemeine. Was hat sich nun verändert, Frau Gerrissen, also in der Zeit der neuen Ära? Bundesweit gab es die Riesenwahrnehmung, der Landtag wurde fast gestürmt, die politische Kultur hat sich ein bisschen geändert. Wie haben sich denn die Parteien geändert, wenn aus einer ewigen Oppositionspartei wie der Linkspartei eine Regierungspartei wird? Ich habe es also bei Podien zumindest erlebt, dass sie dann, also die Grünen, die größten Probleme hatten, erstmal opponiert haben und ich dann gesagt habe, na, aber sie sind doch Regierungspartei. Ach so, stimmt ja, wir müssen uns auch erstmal an die neue Rolle gewöhnen. Haben Sie ähnliche Erlebnisse?
Da fällt mir jetzt konkret gar nichts ein, aber außer, dass ich eben den gleichen Eindruck habe und dass, ich glaube, gerade die Linken sich auch noch sehr dran gewöhnen müssen, eben, dass sie jetzt Regierungspartei sind. Aber man hat es ja auch in der CDU gesehen, dass sie ganz lange Schwierigkeiten damit hatten, sich damit abzufinden, dass sie jetzt in der Opposition sind. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen an dem Fraktionschef Mike Moring selbst. Also ich glaube, er selbst hat auch lange damit gehadert. Hat aber, glaube ich, vor ein paar Monaten dann irgendwann gesagt und groß verkündet, die CDU ist jetzt angekommen in der Oppositionsrolle. Mir fällt da der Vergleich ein bisschen schwierig oder ein bisschen schwer, weil ich gerade erst so in dieser Zeit überhaupt nach Thüringen gekommen bin. Also ich bin mir sicher, da weiß Martin Debes ein bisschen bessere Beispiele.
Also ich habe das Gefühl, dass die immer noch hadern mit den Rollen jeweils oder hat sich das gebessert, geändert?
Ja, sie lernen noch. Also ich weiß nicht, ob sie unbedingt hadern. Ich glaube auch nicht, dass Mike Moring so unglücklich war, dass er in der Opposition gelandet ist, weil er ja das seine einzige Chance war, die Rolle jetzt einzunehmen, die er hat. Sonst wäre er wieder die dritte Geige gewesen. Und jetzt ist er die erste Geige in der Opposition, aber immerhin. Und die Partei selber hat den Schock, glaube ich, noch gar nicht richtig gespürt. Also das wird noch mittlerweile sich erst richtig setzen, weil immer ja noch so die, wie soll ich sagen, nicht ihre Hoffnung, sondern die so ein bisschen so eine unterbewusste Hoffnung mitgeschwungen hat, dass sie es eigentlich gar nicht schaffen werden und dass es irgendwie innerhalb von ein paar Monaten der ganze Spuk sich irgendwie auflösen wird, dass vielleicht die Grünen abspringen oder dass, ich habe daran nie geglaubt, ich habe gedacht, die sind alle natürlich eigentlich zum Erfolg verdammt, ja, die Linkspartei sowieso, die steht in der bundesweiten Aufmerksamkeit, Ramelow ist jetzt fast 60, also für ihn ist das auch quasi sein Abschlussprojekt beruflich, das heißt, er will das sozusagen zum Erfolg bringen und das wichtige Ziel ist 2019 wiedergewählt zu werden, da gibt es einen ganz starken strategischen Ansatz bei der Linken, bei der SPD ist es halt so, die muss halt schaffen, wenn sie jetzt das scheitern würde, 12% hatten sie beim letzten Mal, würden sie noch tiefer landen, das heißt also, sie müssen einfach vom Überleben willen eigentlich dran glauben. Ja, und bei den Grünen ist es ähnlich, weil sie haben sich jetzt ziemlich im Bauchschmerzen auf diese Seite geschlagen. Da gab es ja auch ganz starke Kräfte, die schwarz-grün wollten. Und Und die haben natürlich dieses Problem der 5%-Hürde immer. Das ist bei der SPD noch ein bisschen weiter weg, aber auch nicht so viel mehr. Aber bei den Grünen ist es natürlich schon so, dass sie 6% haben und deswegen Neuwahlen fürchten wie die Pest. Und deswegen haben sie alle zusammengerauft. Und lustigerweise, heute ist ja so ein Tag wieder, die haben ja seit Monaten so einen Streit aufgeführt über die freien Schulen und die Finanzierung. Und am Ende ging es nur noch darum, an welchem Datum irgendeine Erhöhung in Kraft treten wird. Und am Wochenende haben sie sich wieder mal nicht geeinigt. Und irgendwelche Gespräche letzte Woche, also Wochenende, Briefe, hat alles nichts gebracht. Und jetzt, einen Tag vor der Kabinettssitzung, der entscheidenden, weil wenn sie es jetzt morgen nicht beschließen, dann können sie es vor der Sommerpause nicht mehr in den Landtag einbringen, dann wird das Ganze über den ganzen Sommer dieses Thema noch gären.
Aber warum ist das so emotional, das so Thema? Also wir haben bei einer Runde...
Nee, warte mal, da wollte ich noch erzählen. Und jetzt so letzter Schluss, weil sie nämlich unbedingt müssen. Jetzt haben sie sich offensichtlich gerade geeinigt und jetzt wird das Thema gerade in der Vorkonferenz besprochen und im Endeffekt haben die Grünen nachgegeben, um es mal so auszudrücken, aber sie haben halt nachgegeben, weil sie mussten. Weil sie wussten, das ist jetzt sozusagen das Maximale, was wir rausholen konnten und sie haben relativ viel rausgeholt. Nur zum Schluss konnte ich nicht mehr richtig verstehen, warum sie noch weiter streiten. Da ging es dann nur noch ums Prinzip. Ich glaube, sie wollten alle abstecken, ihre Claims. Und bei Linken und SPD ging es auch nicht mehr um 2-3 Millionen, sondern darum, dass man den Grünen einfach sagt, jetzt nicht mehr weiter, weil beim nächsten Mal kommen sie dann wieder. Das ist ein bisschen wie Erziehung dann.
Ne? Warum hat Bodo Ramelow so emotional reagiert? Wir waren in einer Runde und da ging es dann um den Streit darum, wie das nun zu rechnen ist. Und dann ist Bodo Ramelow gleich an die Decke gegangen und ist dich gleich angegangen. Naja, Moment, das ist alles falsch geschrieben.
Das ist aber schon lange her, ja. Also, dass Bodo Ramelow ab und zu emotional reagiert, hat, glaube ich, weniger mit dem Thema zu tun, um das geht, sondern oft mit ihm selber. Und der Anlass ist dann relativ egal. Und in dem Fall ging es darum, das ist nicht sein Herzensthema, um mal ein grünes Wort aufzugreifen. Also die freien Schulen, er ist ideologisch, das ist sozusagen, er akzeptiert sie, genau wie die Sozialdemokraten sie akzeptieren, aber sie möchten natürlich nicht, dass es noch viel mehr werden, weil es einfach auch oft doppelt kostet, gerade auf dem flachen Land und einfach aus ideologischen Gründen, weil sie sagen, die staatliche Schule muss das Primat haben und 10% freie Schüler reichen. Das ist erstmal so eine Grundhaltung und zweitens ist es so, die sind einfach genervt gewesen von den Grünen, weil die Grünen, sag ich mal, gerade weil sie noch lernen und weil sie so, wie soll ich sagen, sie haben nur 2 Vorsitzende in der Partei, sie haben ganz viele verschiedene Untergruppen und kleine Plattformen und die haben zum Beispiel da jemanden, der da wirklich Experte ist bei dem Gebiet und immer Sprecherin war, das ist Astrid Rothe-Beinlich, die war früher mal Landesvorsitzende und die haben sie aber, die Realos,
absolviert.
Ja, haben sie so in die Ecke gedrängt, aber sie ist eben noch stark genug, dass man sie immer fragen muss und wenn dann also dann irgendwelche Leute verhandeln und Frau Rothe-Beinlich ist nicht dabei, dann muss sie immer noch angerufen werden. Dann müssen die nochmal raus, müssen noch Unterbrechungen machen, müssen Frau Rothe-Beinlich anrufen. Das Ganze ist also, geht den anderen tierisch auf den Keks.
Ja, dabei ist doch das Bildungsthema, Frau Gersen, es gibt ja wenige Themen, die landesweit, wo man gestalten kann. Das ist Bildung und das ist Medien. Das ist so dann das Gestaltungshoheit von Ländern. Müsste Bildung nicht eigentlich das Top-Thema in Thüringen sein?
Ja, müsste es. Also, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Thema Bildung so sehr in den Hintergrund gerückt ist. Jetzt natürlich gab es einige Themen, die das erstmal überdeckt haben. Stichwort Finanzen, Haushalt oder auch der KFA. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das total hinten runterfällt. Also das sieht man ja gerade an dieser Diskussion zum Thema freie Schulen. Wie Martin eben schon sagte, das ist nun mal ein Herzensthema der Grünen und die haben auch von Anfang an ziemlich deutlich gemacht, dass das für sie auch so ein Knackpunkt ist und dass sie da auch definitiv ihren Willen so ein bisschen durchsetzen wollen. Ja, letztendlich ist da, glaube ich, jetzt zumindest fast ein Kompromiss gefunden, ja. Aber...
Was jetzt so die Gemeinschaftsschulen betrifft und die Idee, dass man wirklich sich die Schulform aussuchen kann, ist das eine ideologische Diskussion oder ist es auch kann das eine fachliche Diskussion sein? Manchmal habe ich das Gefühl, dass es sehr ideologisch ist.
Ja, ist es natürlich auch, aber es sollte natürlich eigentlich eine fachliche sein. Ja, ich finde es immer schwierig, weil da streiten sich natürlich, da scheiden sich die Geister. Also die einen sagen natürlich, Wahlfreiheit ist irgendwie das Wichtigste. Man muss sein Kind ja auf eine Schule schicken können, wohin man möchte. Und man muss, das hat ja auch viel mit Chancengleichheit zu tun, ne? Also Insofern gibt es da natürlich ein gewisses Interesse, Schulbildung möglichst gleich zu gestalten, aber das hat bis jetzt, glaube ich, in keinem Bundesland wirklich funktioniert, dass man da alle auf eine Linie bringen konnte.
Ist das eine gute Idee, den Föderalismus also gerade im Bildungsbereich zu haben? Weil es ja nun da wirklich zwei Lager, der einen sagen, also Leute, kann man das nicht in Deutschland irgendwie da gleiche Kriterien ansetzen und jedes Land wurschtelt da vor sich hin mit den Abschlüssen und so weiter?
Also eigentlich ist es, finde ich persönlich, keine gute Idee. Das fängt ja dann schon, also wenn wir uns zum Beispiel Bologna angucken, diese ganzen Bologna-Prozesse. Und also es ist ja so, wenn jemand in einem Bundesland, sagen wir NRW, studiert hat und vielleicht die Uni wechseln möchte, also da sind wir jetzt zwar in der Hochschulpolitik, aber ich finde, das ähnelt sich sehr stark, und möchte dann zum Beispiel nach Thüringen kommen als Lehrer. Und das ist halt alles überhaupt nicht so einfach, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und das ist bei den Gymnasien oder bei den Schulen ist das ja ähnlich. Also man kann zwar Schulen wechseln natürlich, aber man ist ja innerhalb in Deutschland gibt es so ein Bildungsgefälle auf den Schulen. Es wäre wahrscheinlich schon schöner, das alles einheitlich zu machen. Andererseits ist das natürlich ein absolutes Hoheitsgebiet der Länder und da würde man Teufel tun, das irgendwie abgeben.
Wer würde den Teufel tun? Also Martin Debes, das ist immer die alte Diskussion mit den Länderfusionen. Ein emotionales Thema. Eigentlich wäre es, wenn man vernünftig, logisch nachdenkt, notwendig, zumindest was weiß ich, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen zusammenzulegen, Kompetenzen zu ändern. Da will keiner ran. Da kommt keine Luft dran. Das ist unmöglich dazu.
Also jetzt sind wir schon bei Länderfusionen. Also ich wollte noch kurz ganz kurz noch zur Bildung sagen. Zum einen ist es erstmal interessant, dass Rot-Rot-Grün zum Beispiel gar keine Reform macht. Weil eigentlich haben alle drei Parteien jahrelang uns erzählt, dass längeres gemeinsames Lernen das Nonplusultra ist.
Habe ich immer
dann hat die SPD hat ja dann durchgesetzt, die Gemeinschaftsschule gegen den erklärten Widerstand der CDU. Und nun wäre doch die Gelegenheit gewesen, wenn man doch schon mit den Gleichgesinnten zusammen regiert, das längere gemeinsame Lernen in ganz Thüringen flächendeckend einzuführen, zumindest den Startschuss zu geben. Ich will nicht sagen, dass ich das unbedingt befürworten würde, ich will nur sagen, das war eigentlich das erklärte politische Ziel gewesen in der Opposition von Linken und von Grünen, wobei die Grünen dann immer mit Abstrichen, aber im Endeffekt schon. So, und jetzt ist es doch so, dass gar nichts gemacht wird. Sie haben im Prinzip in der Bildungspolitik ungefähr dieselben Vorstellungen, die auch jetzt die CDU gemacht hätte. Also ein bisschen mehr Geld für die freien Schulen, das haben die Grünen jetzt durchgesetzt. 500 neue Lehrer einstellen. Es gibt hier und da, also bei der Inklusion zum Beispiel, aber selbst da wird auch nicht richtig auf Tempo gedrückt, weil man feststellt, in der Praxis funktioniert das nicht. Das heißt also, sie haben eigentlich eines der wichtigsten Reformen, die man hätte machen können, wo man hätte als Zeichen setzen können, außer Regenbogenfahnen irgendwo hinzuhängen. Und das haben sie halt nicht gemacht, weil sie sich nicht getraut haben, weil eigentlich der strategische Ansatz, den ich vorhin versucht habe, irgendwie darzustellen, mit welche Partei welchen Ansatz hat und welche Zielstellung wichtiger ist.
Das heißt, das lautlose Regieren und das lautlose Durchkommen durch die Legislatur ist wichtiger als die eigenen politischen erklärten Ziele.
Ja, die hat man schon vor der Wahl teilweise abgeräumt. Also ich sehe das ja nicht zum Beispiel in dem Wahlprogramm. In dem Wahlprogramm kam das schon gar nicht mehr vor, dass man eine komplette Reform des Bildungssystems will. Und Herr Ramelow ist durch die Gegend gegangen und hat gesagt, ich will doch nicht das Gymnasium abschaffen.
Das ist aber, Frau Gersen, ein ziemlich harter Vorwurf. Das heißt, die Lautlosigkeit ist das oberste Primat der Politik. Da nicken Sie.
Ich muss für Thüringen nicht schlecht sein. Ja, da nicke ich. Also das ist aber auch ein Vorwurf, den nicht nur Martin Debes erhebt, sondern eigentlich jeder, wenn man es überhaupt als Vorwurf sehen will. Also strategisch gesehen ist es ja nicht dumm. Wenn ich hingehe und gerade neu die CDU nach 25 Jahren ablöse und dann das komplette Land umkrempel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ziemlich viel Gegenwehr ist, groß und die Wahrscheinlichkeit, wiedergewählt zu werden, auch eher gering. Insofern ist das strategisch finde ich recht nachvollziehbar, dass man eher so ein bisschen auf Reförmchen setzt.
Im Förmchen und im Sandkasten spielen ist da meine Assoziation. Also das heißt, Bildung kann nicht richtig angepackt werden, weil das würde zu viel Scherben anrichten.
Man kann mit Bildung oft verlieren und ganz selten gewinnen. Das ist ein Thema, was sehr schwierig ist.
Ohne Ende.
Ganz viele Betroffene, überall sozusagen die Hilfslehrer und die Hilfseltern oder die echten Eltern und die echten Lehrer. Und das
die ganzen
ist
Experten, weil sind wir alle.
Ja, alle sind Experten beim Thema Bildung und alle haben eine Meinung, alle sind mal zur Schule gegangen und das ist eben wirklich etwas, was ja auch Christoph Matschin zum Beispiel letztlich dazu gemerkt hat, der Bildungsminister, dass er also aus verschiedensten Sachen auch selbstgemachten Fehlern, aber eigentlich da nichts gewinnen konnte.
Vielleicht können wir noch ein Thema finden, wo in Thüringen was geht, wo man gestalten kann, also Gemeinde- und Gebietsreform, das ist ja auch kaum emotional und deswegen hören wir bis dahin noch ein Stück, was sich Stefanie Gerrissen gewünscht hat von der Antilopengang, Beate Zschäpe, hört U2.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Hier wird Radio Frei in die Presserunde mit Stefanie Gersen von MDR Info. Sie ist Landeskorrespondentin und Martin Debes. Er ist Ressortleiter für Thüringen, für die Thüringer Allgemeine. Wir haben darüber gesprochen, dass Politik ja emotional sein kann. Respektiv, gibt es zu dem Song eine Geschichte, Frau Gersen?
Keine konkrete eigentlich. Das ist ja eine recht linke Band, muss man sagen. Aber ich habe die jetzt am Wochenende in Chemnitz auf dem Kosmonaut-Festival gesehen und ich fand die Aktion, dass sie nach Freital gefahren sind, eigentlich auch sehr schön. Die haben ja, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie ihre Konzerttour oder sowas abgebrochen haben, aber die sind dann zu diesem Flüchtlingsheim gefahren, wo das eben belagert wird und wo ja eben auch wieder heftig demonstriert wird. Und ich finde diese Aktion einfach ganz schön und tatsächlich finde ich die Musik einfach ganz cool.
Die besingen ja, da kennen Jepsen und Elsässer und so weiter. Das ist ja dann, wenn sich Journalisten mit solchen Leuten anlegen, da kann es schon mal hart werden, oder?
Ach ja, das ist eigentlich... Ja, natürlich ist es hart, weil man da einfach mit wieder mit Argumenten oder Statistiken, Zahlen, also es gibt eigentlich nichts, womit man diese Leute noch irgendwie erreichen kann. Also die haben ihre Meinung und diese Meinung werden sie wahrscheinlich auch nie wieder ablegen. Und wie gesagt, man kann mit Statistiken kommen, man kann mit Fakten kommen, Argumenten, das
die kommen
prallt
auch mit
völlig
an. Die kommen einen natürlich ab. Auch mit Statistiken, die ja, kommen klar. Auch mit Fakten und behaupten genau das Gegenteil und sagen, wir Mainstream, Lügen, was auch immer, Presse lassen uns von den wahren Zahlen nicht beeindrucken. Und tatsächlich ist natürlich, der alte Churchill sagt es richtig, ich glaube keiner Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Zum Beispiel allein schon das Problem Griechenland. Ich versuche es immer zu verstehen, welche Zahlen eigentlich stimmen. Hm. Es gibt ja immer Zahlen, die hier verbreitet werden. Und es gibt Zahlen, die Herr Tsipras und sein Finanzminister verbreiten. Zum Beispiel was die Renten betrifft. Wie viel kriegt ein Grieche eigentlich durchschnittlich Rente? Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Und die Reichen gehen weit auseinander.
Das ist doch nicht die Frage, wer ist, sagt, wer die Zahlen rausbringt, dann mal zu gucken, wer das eigentlich sagt, ja. Wer die Studie, aber das ist dann, das ist hart, schwer.
Es gibt ja diese Papiere, auf die sich alle geeinigt haben, die sogenannten Institutionen und auch Griechenland oder die Troika, in denen irgendwelche Zahlen drinstehen, das müssten eigentlich die verbindlichen sein, die werden aber von allen Seiten wieder in Frage gestellt. Von daher sind natürlich immer die Fragen, was sind eigentlich Fakten? Ja, und wir sind ja als Journalisten dafür da, dass wir eigentlich die Fakten dann übertragen. Und wenn ich jetzt also einen Kommentar schreiben müsste, was ich mir jetzt sehr schwer fühle jetzt zur Zeit über Griechenland, dann müsste ich ja mich auf irgendwelche Fakten stützen. Und da fragt man sich natürlich, welche sind das eigentlich? Wir wollen jetzt gar nicht über die Ukraine und den Krieg dort reden.
Aber wie ist es dann noch möglich, integren Journalismus zu machen, wo man sagt, also ich habe das Gefühl, die Fakten, mit diesen Fakten kann ich an die Leute rantreten und rausgehen. Also Fragen zu stellen ist ja immer noch das Ehrlichste, sagen, ich stelle die und die Frage und ich habe die und die und die und die Fakten. Aber Leute wollen ja irgendwie eine Orientierung haben und wollen auch natürlich Informationen haben. Nicht alles gibt's im Netz. Ist das?
Erstmal ist es nicht noch, sondern es war schon immer so. Zweitens ist es so, dass man sich hinterfragen muss. Das ist ja die Aufgabe der Journalisten, dass man die Fakten, die man präsentiert bekommt, hinterfragt. Und wenn man sie nicht hinterfragen kann, weil man sozusagen nicht zweite Informationen oder dritte hat, dann muss man die Quelle immer genau angeben. Dann muss man immer genau sagen, das macht ja zum Beispiel das Agenturwesen. Es wird oft bei den Zeitungen dann zu wenig beachtet, dass man einfach sagt, laut oder nach Angaben von oder was auch immer. Das zerstört manchmal ein bisschen den Text, lässt sich schlecht schwer konsumieren, ist aber sehr wichtig, weil man dann einfach den Leuten klar macht, das ist jetzt eine Zahl, die habe ich da und daher. Ich lese die jetzt vor, ich halte die halbwegs für glaubwürdig, deswegen lese ich die jetzt vor oder schreibe sie hin. Aber trotzdem ziehe ich mich ein bisschen wieder zurück und sage, das ist halt eine laute Quelle so und so. Das ist ja auch, wie Wissenschaft funktioniert, dass man halt ordentliche Quellenangaben macht. Das ist halt ganz wichtig, weil sehr oft im schnellen Journalismus, Internet und so weiter, dann diese Quellenangabe verschwindet und dann wird dieser angebliche Fakt wird dann zur Tatsachenbehauptung.
War das schon immer so, Frau Gersen, oder ist es eher so, dass es jetzt durch das Hinterfragen, durch das Kommentieren, dass auch die Vorwürfe gegen die klassischen Journalisten immer härter werden, so aufgebrochen, oder also ich bin mir manchmal unsicher.
Also diese Unsicherheit, die haben, glaube ich, sehr, sehr viele. Ja, es hat sich natürlich sehr stark verändert. Also allein durch diese ganze Teilhabe durchs Internet. Ich will jetzt nicht wieder sagen, oh, das Internet hat alles verändert. Aber das ist nun mal so. Es macht auch was mit der Gesellschaft und es macht natürlich ganz klar was mit den Medien, weil es ist nicht mehr so, dass es dass auf der einen Seite die Medien sind und auf der anderen Seite die Leser oder Hörer oder Zuschauer. Das ist nicht mehr rein trennscharf, sondern die Leute, die Medien konsumieren, lesen, hören, die wollen, die nehmen ja daran teil, indem sie mitmachen. Also die die kommunizieren, es gibt Feedback-Funktionen und also man könnte jetzt mal so kommunikationswissenschaftlich sagen, das ist halt keine Einbahnstraße mehr. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass Journalisten sehr viel transparenter werden und dass man vor allem, man kann es ja auch mal positiv formulieren und sagen, die Leute hinterfragen selber mehr und die möchten noch mehr Einordnung haben, wo kommt diese Statistik her, wie ist die entstanden und was hat das drumherum für Faktoren. Schwierig wird es natürlich, wenn es so Richtung Verschwörungstheorien gibt, was, und ich muss zugeben, dass das ist jetzt, das kommt immer häufiger vor. Also als Journalist muss man sich immer häufiger mit irgendwelchen Theorien auseinandersetzen oder begegnet man solchen Leuten, die eben das tun. Und da gibt es einfach kein Argumentieren mehr. Also da kann man
wir können nur behaupten, dass alle drei keine Reptilien sind. Das ist immer wichtig, vorher zu sagen.
Aber wenn man, sag mal, ich habe ein bisschen Geschichte studiert und das, was ich mit noch meine, das ist also, dass es noch nicht stimmt oder dass es früher anders war. Es war schon immer so. Das hat natürlich jetzt, also das jetzt, was die Rezeption betrifft und was die Diskussionskultur betrifft und was sozusagen die Infragestellung betrifft, die ist jetzt ganz anders geworden durchs Internet. Aber dass Fakten nicht Fakten waren und dass Fakten irgendwie dargestellt wurden von der jeweils interessierten Seite und dann irgendwie transportiert wurden von irgendwelchen interessierten oder nicht interessierten Menschen, das gab es schon immer. Es wurde schon immer die Wahrheit verfälscht, es wurde schon immer subjektiv was dargestellt, es war schon immer Interesse geleitet, es gab schon immer Agitation und Propaganda. Das hat sich nicht geändert. Es hat sich im Gegenteil, es ist ja eigentlich so, dass es jetzt theoretisch, jetzt mal einfach nur theoretisch, ob es praktisch ist, ist nicht die Frage, aber theoretisch jetzt ja besser werden kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass manches, was jetzt an Vorwürfen kommt, die Presse ist ja viel schlimmer geworden, ist gar nicht stimmt. Im Gegenteil, also wir hatten nie so viele Investigativjournalisten wie heute. Diese Hinterfragung durch das Internet, durch die Leser, durch die User, durch die Kommentare, bringt ja eine Unsicherheit, eine Hinterfragung von Journalisten, die produktiv ist zum Teil. Ja, also manchmal ist ja auch nicht konstruktiv, manchmal ist es sozusagen auch, deprimiert sie einen regelrecht und bringt einen sozusagen in Zweifel. Aber grundsätzlich ist der Berufsstand Journalist als solcher notwendig, das merkt man immer stärker, weil das, was im Internet passiert, was sozusagen dann nicht, wenn es nicht irgendwie halbwegs professionell funktioniert, ist eine Bereicherung, ganz sicher, auch die Blogs und so weiter, aber sie machen halt nicht das, was eigentlich zum journalistischen Handwerk gehört, nämlich Recherche, abwägen, kontrollieren, nachhaken. So. Und das, ich will nicht sagen, ich will jetzt gar nicht Journalismus per se verteidigen, ich glaube einfach nur, dass dieser Vorwurf, dass jetzt das alles ganz anders sei, dass man jetzt, wen kann man heute noch glauben? Ja, früher konnte man auch schon Anführungsstrichen niemanden richtig glauben und jetzt ist es eigentlich so, dass man eine viel höhere Auswahl von Medien hat, zum Beispiel, wenn man, man kann ja jetzt zum Beispiel auch ukrainische Presse lesen, man kann griechische Zeitungen lesen, da gibt es ja Katarini oder sowas, aber eher auf Englisch. Man kann also, wenn man heute ein mündiger Medienkonsument ist, sehr viel mehr Quellen für sich in Anspruch nehmen, was verwirrend ist im Übrigen und was dann wiederum eigentlich bei den Leuten den Impuls hat, jetzt sagt mir doch mal jemand, wie es ist. Und das können die Medien oft nicht mehr erfüllen, tatsächlich.
Aber es gibt ja durchaus oft auch Medien im Internet, die durch Privatleute, die nicht durch professionelle Journalisten betrieben werden, die total gut sind. Also es gibt Fachblogger, die mich viel, viel besser informieren können, als jeder allgemeine Journalist es in der Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen kann. Also ich würde das nicht nur negativ sehen, aber es ist natürlich so, dass jeder hingehen kann, jeder kann einen Blog sich erstellen und kann seine Wahrheiten sozusagen in die Welt tragen. Deswegen ist es, glaube ich, noch wichtiger geworden, dass der Konsument auch hinterfragen muss, was lese ich eigentlich da? Und da ist zumindest eine gewisse Sicherheit, sage ich mal, bei etablierten Medien, dass da eine gewisse Qualität auch einfach da ist.
Ich wollte mal nochmal nachfragen, wenn du sagst, Fachblogger und privat finanziert. Ich meine, eine Zeitung zum Beispiel, also der MDR sicher nicht, aber eine Zeitung ist ja auch privat finanziert. Also ich habe überhaupt, im Gegenteil, das ist ja dann für mich auch professionell. Also wenn jemand sozusagen das nicht als Hobby macht und man nebenbei ein paar Feierabend mal seine Meinung absondert im Internet oder vielleicht, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Eisenbahnfreunden, die sozusagen sicher ganz viel Fachwissen haben und das dann am Wochenende ins Internet schreiben, sondern ich rede jetzt von Leuten, die wirklich Informationen aufarbeiten und recherchieren, das sind dann auch, ist einfach dann ein ganz normales professionelles Medium.
Also, aber das sind ja teilweise nicht mal Leute, die davon leben, sondern die das tatsächlich als Hobby vielleicht mal angefangen haben und dann sich professionalisiert haben.
Ist das gemeinsame vielleicht das Handwerk, wo man sagen kann, also Journalismus braucht Handwerk. Die gewissen Regeln, Martin, die du beschrieben hast, die den Journalismus ausmachen. Also darauf könnte man sich vielleicht einigen. Aber hat sich das auch geändert? Also Stefanie Gehren sagt, dass die Leute eher einordnen wollen, wissen, ist alles so komplex geworden. Hat sich auch der Journalismus, oder muss er sich wandeln? Hat er sich schon gewandelt?
Muss er ja permanent.
Muss er permanent. permanent.
Ja.
Also nur noch die Wahrheit sagen, Informationen rüberbringen, reicht nicht aus. Ich muss einordnen, auch Fragen stellen. Also sagen, also ich
auch zu aber auch das war immer so. Ja. Also es ist, wie gesagt, also wir finden uns einer völligen Umwandlung unseres Berufsstandes. Einerseits, indem sich einer völligen Umwandlung. Aber der Kern verändert sich nicht. Der Kern dessen, was wir tun müssen, die Kommunikationskanäle verändern sich, die Art der Recherche verändert sich, die Art, aber nicht, dass es Recherche gibt. Und es ändert sich auch nichts daran, dass man einordnen muss, dass man kommentieren muss, dass man eine Meinung informieren muss, dass man mehrere Quellen haben muss und eben nicht nur eine. Und diese Dinge, das meine ich damit, deswegen will ich das überhaupt nicht schlecht reden oder gar nicht negativ reden, dass man Blogger hat und dass man, diese Dinge können oft diese Portale nicht leisten. Das will ich nur sagen. Das heißt nicht, dass sie es nicht leisten, sondern sie können es oft nicht leisten. Und man hat ja auch Projekte zum Beispiel gesehen, die den Internetjournalismus völlig revolutionieren wollten und dann eigentlich nur das gemacht haben, was jeder anderen auch gemacht haben. Ich meine, die Krautreporter. Das war ein tolles Projekt, hat auch mal gezeigt, dass Crowdfunding funktionieren kann. Aber sie haben am Ende des Tages dasselbe gemacht wie eine normale etablierte Zeitung.
Thema, was wir ewig beackern können, und ich hoffe, dass wir das bald weiter beackern, wenn wir wieder andere Gäste einladen. Also ich habe das Gefühl, dass ihr beiden, dass das gut, ganz gut geht. Und dann nehmen wir uns noch jemand mit dazu und streiten weiter. Ich finde es ja auch immer schön, wenn Journalisten sich streiten oder plaudern. Das haben wir versucht, die letzte Stunde. Ich bedanke mich bei Stefanie Gerresen von MDR Info und bei Martin Debes, dass ihr da wart. Jetzt müsst ihr ein neuer Tagwerk und richtig losackern.
Genau.
So soll es sein.
Geht gleich los.
Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.